Der 20. Juni 451 nach Christus hat Europa völlig verändert. Zu unserem großen Glück. Im 5. Jahrhundert nach Christus, als das römische Imperium bereits in ein oströmisches und auch in ein weströmisches Reich geteilt war, da wurde es von Osten her mit einer schon sehr bald zum Albtraum gewordenen Gefahr konfrontiert, die eine völlig neue Art der Kriegsführung nach Europa brachte. Es war eine Gefahr, deren Name von den verängstigten Menschen nur noch flüsternd hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen wurde. Die Hunnen kommen. Das aus der ungarischen Tiefebene stammende Reitervolk der Hunnen hatte sein Hauptquartier am ungarischen Fluss Theiß, genau am Schnittpunkt der oströmischen und weströmischen Grenze, errichtet. Die Krieger schliefen bei ihren Pferden oder sogar auf diesen im Sattel, und sie waren in der Lage, im vollen Galopp bis zu 10 Pfeile pro Minute abzuschießen, die dann durch die hohe Geschwindigkeit der Pferde ja auch noch eine viel größere Durchschlagskraft erhielten. Wie fließendes Wasser strömten 30, 40.000 der berittenen Krieger auf ihre Angriffsziele zu, die dann mit 100.000 gleichzeitig den Himmel verdunkelten Pfeilen völlig chancenlos waren. Während ihr Verhältnis zum direkt angrenzenden Oströmischen Reich unter Kaiser Theodosius II. Mit ständigen Kämpfen, Scharmützeln dort, bei denen dann auch der oströmische Heeresmeister getötet wurde, stets äußerst angespannt war, gab es zu Westrom mit Kaiser Valentinian III. Über dessen genialen Strategen und Heeresmeister Flavius Aetius mit gegenseitig nützlichen Tributzahlungen zunächst ein durchaus gutes Verhältnis. Zu dieser Zeit wurde das Hunnenreich von 2 Brüdern gelenkt, von denen dann der Jüngere den Älteren tötete und so schließlich zum Alleinherrscher wurde. Ein Alleinherrscher, der dann in einem Atemzug mit den größten Eroberern, mit den größten Feldherren der Geschichte genannt wurde. Mit Alexander, mit Cäsar und mit Napoleon. Attila, der Hunnenkönig. Wie der bei ihm mehrfach zu Gast gewesene römische Historiker Priskos bestätigte, war der auch im Nibelungenlied vorkommende und dort ja Etzel genannte König im Umgang durchaus freundlich und auch angenehm, wobei er aber seine Interessen notfalls mit äußerster, mit brutalster Gewalt durchsetzte. Im Jahr 451 war es, als Attila seinen Angriff auf Westeuropa begann. Zunächst wurde Trier überfallen, dann raubten, mordeten und plünderten sich die Hunnenhorden durch die Städte Metz und Reims. Aber als dann der Weg ins Herz von Frankreich und damit ja auch nach Paris und in den Rest von Europa frei gewesen wäre, da gelang es Aetius im wirklich praktisch letzten Moment noch eine Allianz mit dem Westgotenkönig Theoderich zu schließen. Und so, kurz vor dem Ende des römischen Imperiums, einmal noch eine schlagkräftige Armee zusammenzustellen. In der Schlacht auf den katalanischen Feldern im Nordosten Frankreichs konnte der Angriff der Hunnen dann am 20. Juni abgewehrt werden, wobei der Gotenkönig Theoderich ums Leben kam. Ein Hauptgrund für den Sieg über Attila war sicherlich auch der Einsatz der legendären Schildkröte, jenes berühmten Soldatenquadrates mit auf allen 4 Seiten angehobenen Schilden und auch den Schilden, die dann in der Mitte des Vierecks über die Köpfe hochgehoben wurden und so eine für die Pfeile der Hunnen undurchdringliche Abwehr wie auch Angriffsformation ermöglichten. Die Hunnen zogen sich danach aus Westeuropa wieder zurück. Aber im Jahr darauf griffen sie dann Italien und damit das weströmische Machtzentrum selbst an. Bei den katalanischen Feldern hatten die Römer derartig hohe Verluste erlitten, dass die Alpenpässe, diese berühmten hohen Alpenpässe, nicht mehr verteidigt werden konnten. Die Hunnen überrannten dann zunächst Aquileia, danach auch noch Mailand, auch Bergamo, Padua und selbst Verona. Und natürlich machte sich dann in der italienischen Bevölkerung panische Angst breit. Aber dann geschah etwas sehr, sehr Merkwürdiges. ohne weiter vorzurücken und dann schließlich auch Rom anzugreifen, da brach Attila urplötzlich seinen Feldzug ab. Lange wurde als Grund hierfür Papst Leo I. genannt, der den Hunnen wie eine mystische Gestalt ganz in Weiß entgegenzog und so den hoch abergläubischen Attila zur Umkehr bewogen haben soll. Doch der wahre Grund dürfte viel pragmatischer gewesen sein. Attilas Mittel waren erschöpft, Seuchen machten sich breit und die Versorgungslage für seine insgesamt rund 50.000 Menschen war sehr schlecht, sodass er, genau übrigens wie Hannibal 600 Jahre zuvor, eine lange Belagerung der zudem mit ihren 8 Meter hohen Mauern bestens befestigten Stadt nicht riskieren konnte. Hinzu kam noch, dass der römische Kaiser Markian, der oströmische Kaiser Markian, auch Truppen nach Italien entsendet hatte, um Maetius zu helfen, welcher schließlich doch über Attila die Oberhand behielt. Dessen ja auf Siegen aufgebauter Ruf ohne eine Eroberung von Rom und Paris und so auch ohne weitere Beute natürlich stark gelitten hatte. Nachdem während seines Italienfeldzuges oströmische Truppen hunnische Siedlungsgebiete attackiert hatten, wollte Attila nun als nächstes Ostrom angreifen. Aber dazu kam es nicht mehr. Im März 453 nach Christus wurde die germanische Häuptlingstochter Ildiko mit Attila zwangsverheiratet. Und dann, wirklich sehr außergewöhnlich in der Geschichte, war der große Hunnenkönig in der Hochzeitsnacht verstorben. Die Annahme, exzessiver Alkoholgenuss habe zu einem tödlichen Blutsturz geführt, konnte sehr bald widerlegt werden, da der Historiker Priskos bei seinen Besuchen am Königshof der Hunnen feststellen konnte, dass Attila so gut wie überhaupt keinen Alkohol zu sich nahm. Er hielt sich auf das Gerücht, Aetius habe einen der germanischen Leibwächter von Attila bestochen, welcher ihn dann getötet hatte. Aber nach den Angaben der meisten Chronisten wird heute angenommen, Iltiko habe ihren durch Attila getöteten Vater gerächt, indem sie den in dieser Nacht unbewachten Hunnenkönig mit Gift getötet hatte. Attila wurde dann in einem dreifachen Sarg aus Gold, aus Silber und Eisen im gestauten Bereich eines Flusses beigesetzt und danach wieder von dessen Wassern überflutet, damit wirklich niemand seine Totenruhe stören sollte. Gerade in den letzten Jahren wurden mehrere Tauchexpeditionen durchgeführt, um Attilas Grab zu finden, was zusammen natürlich mit den letzten Ruhestätten etwa von Alexander dem Großen oder auch Kleopatra eine zumindest gleich große Sensation darstellen würde wie das Auffinden des Grabes von Tutanchamun im Jahr 1922. Attilas Reich hatte keinen Bestand und zerfiel nach seinem Tod sofort. Der deutsche Zweiteiler, die Nibelungen, sowie auch etliche Hollywood-Verfilmungen, unter anderem auch mit Anthony Quinn und Sophia Loren oder auch mit dem Action-Hero Gerard Butler, haben den Namen und den Mythos Attila bis heute bestehen lassen. Und bis heute hat dann neben mehreren Denkmälern auch ein Begriff die Jahrhunderte überlebt, der damals vom Papst geprägt und später dann auch als Filmtitel verwendet worden war. Ein Begriff, der wohl am meisten und am besten die Angst und den Hass all der von ihm unterjochten, gequälten und geknechteten Menschen widerspiegelt. Attila, die Geißel Gottes. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken. Der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen.
Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.